feels broken. And now I don't know how I'm meant to get through each day.
Was ist alles nötig, um dieses Ich, das schreibt und liest und spricht, endlich klein zu schreiben? Das wird nie aufhören. Das kleingeschriebene Ich ist nicht das Ende, das Wir nicht der Anfang. Wir begreifen nichts, weil wir einander verstehen. Wenn wir einander verstehen, wenn wir etwas miteinander versuchen und anfangen, wenn die Summe mehr ist als ihre einzelnen Teile, können wir weniger sein, weniger werden. Mein Name ist Guido Graf und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die mir wichtig sind, die mich interessieren. Ich frage sie nach Rhythmus und Erinnerungen, nach Sprache und Angst und wir sprechen über die Musik, die sie jeweils ausgewählt haben. My name is Blurryface and I care what you think. Irgendwann hat sich Mirko Bonnet entschieden, nicht zu studieren, sondern lieber zu übersetzen. Ein Instrument der Orientierung. Oscar Wilde, Victor Hugo, Mary McLean, Keats, Sherwood Anderson, Rutger Copeland, Robert Creeley, Yeats und mehr. Für seine eigenen Gedichte und Romane gilt auch bei Mirko Bonnet, Schreiben ist dazu da, um glücklich zu sein. Das Ziel des Schreibens könnte also sein, nicht mehr schreiben zu müssen.
Mirko, was ist dein Rhythmus?
Also inzwischen ist es ein Familienrhythmus. Ich lebe sozusagen tagsüber im Familienverbund mit drei noch relativ kleinen französischen Kindern, meiner Frau. Und das führt dazu, dass ich eine große Nische für mich eröffnet habe, nämlich das späte Arbeiten. Manchmal auch das Arbeiten bis tief in die Nacht, bis 4 Uhr morgens. Und das ist ein Rhythmus, der mich durch die Tage bringt, der auch flexibel bleiben soll und ist. Und mit dem ich ganz gute Erfahrungen die letzten 3
Das klingt nach Schlafmangel.
Nee, das ist nicht so. Ich brauche 6 Stunden Schlaf und Es ist so, wenn die Kinder morgens, wenn ich dran bin, die Kinder zu wecken und in die oder zumindest zum Bus zu bringen, dann stehe ich auch, dann gehe ich auch entsprechend auf. Aber das gibt mir trotzdem Freiräume, um eben diese Nische aufrechtzuerhalten. Die ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist auch so die Stille der Nacht, die ich inzwischen sehr schätze und brauche.
Ja, ich kenne das gut, dass ich früher das oft so bewusst, also vor allem längere Projekte, größere Projekte, gerne in die späten Abend- oder in Nachtstunden verlegt, weil ich immer so die Vorstellung hatte, da kann ich quasi endlos arbeiten. Es kommt nicht irgendwas in die Quere, sondern ich mache halt so lange, wie ich kann.
Ja, genau. Das ist bei mir auch so. Allerdings ist es in meinem Fall auch der Alkohol, was damit zu tun hat. Wieder zeitlich, ne? Man kann es ja nicht ewig weiter trinken. Ja. Aber das ist inzwischen auch ganz gut austariert. Hoffe ich zumindest. Es ist nicht immer so, aber meistens. Ja. Ja, und was mir aber noch einfällt zum Thema Rhythmus, jetzt wo ich anfange darüber zu sprechen, das ist dieses Hin und Her switchen in meiner Dreibeinigkeit zwischen Prosa, Gedicht. Und da ist es nach wie vor so, dass ich nicht gleichzeitig an verschiedenen Dingen arbeite, sondern immer nur nacheinander. Also ich schreibe keine Prosa, wenn ich übersetze, und schreibe auch keine Gedichte, wenn ich Prosa schreibe.
Dann kann ich eigentlich gleich meine nächste Frage anschließen, nach dem, wie schreibst du? Würde ich fast ganz gerne noch gleich ein bisschen spezifizieren. Schreibst du Prosa und Gedichte und Übersetzung in anderen Rhythmen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich eine andere Gestalt hat, aber wenn du sozusagen auf deine Schreibweise rekurrierst.
Ja, ich schreibe Gedichte immer noch und Prosa nur am Computer und auch meistens ohne Notizen. Das ist zwar so, dass es so eine Art Appendix gibt mit Ideen oder Formulierungen, aber das sind eigentlich nicht solche Notizen oder solche Überarbeitungen mit vielfacher Art, wie das Notizbuch hat. Und bei Übersetzungen arbeite ich inzwischen ganz anders. Ich übersetze sehr viel mit ich übersetze mit KI-Systemen. Ich habe mit Google Translate angefangen und bin dann zu DeepL gewechselt und bin aber jetzt inzwischen überzeugt von ChatGPT als Übersetzer. Es gibt so eine Art Vorstufe meiner von Prosa-Übersetzungen und nicht von Gedichten, die mich dazu gebracht haben, auf eine ganz andere Art und Weise auf die Übersetzung zu blicken. Viel genauer nochmal und keine. Und das aber, sagen wir mal. Also
Ich habe tatsächlich
Also,
lange Strecken der Oscar-Wilde-Übersetzung mit ChatGPT übersetzt.
das heißt, du nimmst das quasi so, wie wenn man jetzt ein Gedicht übersetzen würde und eine interlineare Übersetzung erstmal erstellt.
Das sieht ja fertig aus, was dabei rauskommt. Und zumindest
Ja.
ChatGPT hält das für fertig, was natürlich Unsinn ist. Ganz im Gegenteil. Aber es ist auf jeden Fall so, ich kann es mir nicht richtig erklären, aber es ist auf jeden Fall so, dass, sagen wir mal, die Eleganz, auch die Profundität dieser KI ist viel größer als die von Google Translate oder DeepL. Das heißt, Vorschläge, die einen wirklich verblüffen, ja, die also wirklich was Kreatives an sich haben, auf die man so gar nicht gekommen wäre. Ein Horizont der Möglichkeiten. Es ist so, als hätte man einen wirklich kreative Lösungen vorschlägt. Ja, und mit diesen neuen Möglichkeitenkatalog arbeite ich, was Übersetzungen angeht.
Machen einen Sprung und du hast in deiner Playlist einen Titel von der amerikanischen Band Arboretum.
Ja.
Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus.
Ja, Arboretum, ja.
Let It All In. Warum hast du das ausgewählt?
Jetzt inzwischen seit fast 10 Jahren und das ist, ich würde fast sagen, nach dem Ende meiner Liebe zum Punk ist es die erste Band wieder, die extrem hart ist, auf eine ganz andere Art und Weise, sehr wuchtig daherkommt und so eine Art. Ja, es ist so eine Art landschaftlicher, epischer Rhythmus. Es hat fast was Indianisches an sich, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, das ist das I-Wort inzwischen. Es hat etwas so Native American-artiges an sich. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ob dieser Dave Heumann heißt der, glaube ich, der Sänger, ob der eventuell Native American-Wurzeln hat. Aber diesen ganz eigenen Rhythmus und diesen Drive von Arboretum, den mag ich unheimlich gerne. Höre ich sehr oft nachts oder beim Kochen. muss dann die Tür zumachen, weil die Musik teilweise wirklich sehr schnell, sehr laut ist.
Ja, ich bin den Namen David Human, Heumann übrigens
Ja,
geschrieben,
genau.
von daher vermute ich mal eher so deutsche Wurzeln oder österreichische, wie auch immer, das erstmal begegnet oder überhaupt mal begegnet im Zusammenhang mit Will Oldham. Also,
Ah ja.
was ich immer eher als so eine, ja, eine sehr zarte Art von Musik begriffen habe. Und das kommt ja jetzt bei Arboretum ganz, ganz anders daher.
Ja. Das stimmt. Ich auch Solo-Platten gemacht hat oder Solo-Alben, aber es ist, glaube ich, schon das sechste oder siebte Album jetzt von Arboretum, Let It All In, was ich auch besonders so sehr mit einem ganz langen Track, eben Let It All In. Ich glaube, der längste Track, den sie überhaupt gemacht haben. Und die liebe ich sehr, diese Band.
Okay, dann hören wir Let It All In. Mirko, wonach sehnst du dich?
Das ist eine. Also, ich bin ja sehr glücklich in meinem Leben, in meinem Alltagsleben, mit meiner Familie, die relativ neu noch ist. Wir sind seit ungefähr 8 Jahren jetzt in einer Familie zusammen. So dass meine Sehnsüchte eigentlich sich auf ganz andere Dinge richten. Ich würde mir zum Beispiel unheimlich, was ich mir sehr wünsche, ist mehr Ausgeglichenheit, Gelassenheit. Das ist so etwas, was
Beschäftigt.
dieses
Dieses ominöse Wort
Mhm.
Gelassenheit.
Und ja, ich habe dann auch im Zuge von Corona und im Zuge damit zusammenhängenden ganz
Ganz
schlimme
schlimme Erfahrung.
Erfahrungen gemacht mit meinen eigenen Kindern, mit meinen eigenen Töchtern besonders und auch im Familienzusammenhang mit meinen Eltern und so weiter. Vieles in die Brüche gegangen, um es mal da zu lassen. Und ich wünschte mir einfach, das ist so eine Sehnsucht von mir, dass das in irgendeiner Weise, sagen wir mal, wieder gut werden könnte. Dazu gehört wahrscheinlich meine Gelassenheit, die ich nicht habe. Aber dazu gehört auch noch sehr viel. Also, dass im Grunde genommen, dass man austauschen könnte, gleich auf Augenhöhe, gleichberechtigt und so weiter und so fort, dass die hörten und solche Dinge.
Ja, finde ich, das finde ich schön, dass die Frage der Sehnsucht geht, ja, oft irgendwie auf Wünsche, die man irgendwie befriedigt sehen will. Ich finde es schön zu hören, wenn so eine Sehnsucht eigentlich eher, ja, so verstehe ich das jedenfalls, was du gerade gesagt hast, in Richtung Teilhabe geht. Also
Richtig,
ich
ganz
an
genau.
anderen an dem eigenen Leben teilhaben zu lassen oder eben auch an deren Leben teilzuhaben.
Das ist genau das Thema meines neuen Romans, ne? Alle ungezählten Sterne. Da geht es ja um diesen Hamburger Brückenkommissar in Pension. Er ist 17 und steht am Ende seines Lebens, was ihm vorhergesagt wird. Er hat nur noch wenig Zeit vor den Scherben seiner Existenz, weil eben seine Tochter sich von ihm abgewandt hat seit 5 Jahren. Nicht mal weiß warum. Und also dieses Ghosting-Thema, der Kontaktabbruch oder einfach, man kann ja auch sagen, das nicht mehr miteinander reden können. Ja, woher kommt das und wie kann man damit umgehen angesichts der vielfältigen technischen Möglichkeiten, die ja Ghosting erst möglich gemacht haben? Ne?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch bei den nächsten Punkten vielleicht nochmal zu diesen zu diesem Horizont zurückkehren. Aber wenn ich dich frage, was hörst du? Hast du zur Arboretum schon ein bisschen was gesagt? Aber es ist ja, vielleicht kannst du die Frage sogar noch anders verstehen. Aber wenn du es jetzt
Ja.
erstmal allgemein beschreiben solltest, irgendwie, was hörst du?
Ja, ich höre momentan oder schon seit einiger Zeit für mich auch irritierenderweise alte Musik wieder, so als müsste ich mich nochmal durch das graben, was mich musikalisch geprägt hat. Und das sind teilweise so, ich fast schämt, wenn man sie ausspricht, ja, die Namen der Bands. Aber auf der anderen Seite, ich liebe das so sehr und beschäftige mich jetzt eigentlich zum ersten Mal wirklich mit Supertramp. Das hab ich in den 70ern nicht gemacht, sondern da haben wir sie alle gehört, saßen auf der Straße rum und haben Wein getrunken und geraucht und die Musik lief im Hintergrund. Und das Gleiche gilt, wenn ich jetzt sage, Echo and the Bunnymen, dass ich da irgendwie dachte, meine Güte, was ist das für ein Kosmos im Grunde genommen? Warum klingt das heute natürlich schon alt, aber warum ist mir da damals so vieles Mitte der 80er davon entgangen? Und ich habe dann irgendwann im Laufe der letzten Jahre festgestellt, dass es muss so eine merkwürdige Zeit geben zwischen, ich würde mal sagen, 72 und vielleicht 86. Das ist irgendwie so diese 14 Jahre, da siedeln sich fast alle Alben an, die ich momentan höre. Und zwar so richtig systematisch. Also ich kaufe die mir zusammen und höre die dann durch. Und das dauert dann teilweise auch Wochen, bis ich damit fertig bin. Ja, und
Ja.
jetzt momentan höre ich die alten, nicht die alten Genesis, sondern die mittleren Genesis. Schlimm genug, würden ein paar Freunde von mir sagen. Also die Genesis nach dem Ausscheiden von Peter Gabriel, bis sie dann anfingen, eine große Stadionband zu werden. Aber da gibt es meiner Ansicht nach sehr, sehr interessante Entwicklungen, die ich aus ganz persönlichen Gründen versuche, jetzt nochmal für mich zu erforschen.
Ich meine, mich entsinnen zu können, dass wir, naja, vor, ich weiß nicht genau, aber vor fast 20 Jahren jedenfalls schon mal darüber gesprochen haben und du, also über Genesis. Und
Ja.
ich verbinde unter anderem auch das, was mich damals schon irritiert hat, weil ich mit Genesis selbst nie was anfangen konnte. Dass du damals schon, also ne, eine speziellen Ausschnitt dieser Band
Ja.
auch damals schon sehr hochgehalten hast.
Ja, das würde ich immer noch tun. Ich bin mir aber sicher, dass damals, das war, glaube ich, die Aufnahme zusammen mit Sabine Scho, wo wir Lieblingsmusiken uns auswählen sollten,
Ja.
dass das damals noch die frühen Genesis waren, also Peter Gabriel Genesis. Und ich kann mich sogar, glaube ich, erinnern, das war ein Track aus Lamblers Down on Broadway. Lamia müsste es gewesen sein, wahrscheinlich. Aber das ist für mich sozusagen ja so eine Art Herz meines Musikhörens. Das sind diese frühen Genesis-Platten, 4, 5, 6 im Stück. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal zurückfinde zu Phil Collins Genesis. Das fand ich schon auch von mir sehr überraschend. Also und inzwischen habe ich da so viel entdeckt in den letzten Monaten, dass ich sehr, sehr froh bin, das nochmal so intensiv zu hören.
Die Frage, die sich damit natürlich auch verknüpft, ist, du sagst, dass du es von dir selbst überraschend
Ja.
findest, dass es ja eigentlich auch etwas ist, was viele Menschen, die, sagen wir mal, in unserem Alter sind, also sagen wir mal, Ende 50, wahrscheinlich gilt das auch noch für Menschen, die über 60 oder über 70 sind, dass sie solche Phasen kennen und durchmachen, Dinge wiederhören, immer noch hören, aber oft eben so ein Wiederentdecken von Sachen, die eben ja wichtig waren, als sie so Heranwachsende waren oder eben um die 20 herum vielleicht und gleichzeitig auch immer wieder diese Diskussion darüber, die mir fast befremdlich eigentlich vorkommt, nicht mehr offen zu sein, neue Dinge zu entdecken.
Ja, das ist zum Glück bei mir nicht so. Also ich höre auch Musik, die neu ist oder innovativ ist. Ich freue mich darauf, das neue National-Album zu hören zum Beispiel. Arboretum ist auch eine Band, die praktisch heutig ist. Ja, es gibt einige von den Bands sehr gerne mag und auch Sängerinnen. Es ist nur so, was mich zunehmend gestört hat in den letzten 15, 20 Jahren, ist dieser Innovationszwang, dass man immer was Neues und das Neueste hören sollte. Oder dass man immer wieder sagt, ja, aber dann hör doch mal das an heute. Ja, warum hörst du den alten Also das ist irgendwie, das finde ich auch so seltsam, dass man in der klassischen Musik zum Beispiel, dass das überhaupt keine Rolle spielt, wie alt das ist, eigentlich. Ja? Also man kann ja Bach oder Liszt oder was weiß ich, ja, Ravel irgendwie gleich auf den Kopf bekommen, meine Güte, das ist 200 Jahre alt, das ist 300 Jahre alt. Das ist natürlich Unsinn. Aber ich frage mich, wo ist der Unterschied, ne? Zu dem sogenannten Pop, ja.
Ich fand das neulich, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich habe das neulich eine Meldung gelesen, wo ich glaube ein Pianist war, der sich sehr kritisch darüber äußerte, über die Werktreue, die viele Orchester eben immer noch befleißigen. Und man sagt, also es ist, ne, mit großer Selbstverständlichkeit werden Popsongs immer wieder neu interpretiert und anders.
Ja.
Da war es ja auf ganz extreme Art und Weise. Es gab ja mal, vor ein paar Jahren, so ein Projekt, ich glaube ein französisches Projekt unter dem Namen Nouvelle Vague, die viele 80er-Hits völlig neu, so im Lounge-Stil.
Ja, das ist eine sehr bemerkenswerte Gruppe, ja. Das finde ich gut.
Warum man sowas denn nicht zum Beispiel auch mit einem Klavierkonzert von Beethoven oder sowas machen kann.
Ja.
Man könnte es ja noch weiter ausdehnen. Ne? Also wie ist es in der Literatur? Wäre das da nicht genauso möglich? Alte Texte neu bearbeiten, einfach sich selber covern. Nochmal ein Gedicht von vor 20 Jahren vornehmen und es nochmal neu schreiben.
Ja, das stimmt. Was ich teilweise auch tue, aber es ist natürlich ungewöhnlich. Ich reagiere so ein bisschen allergisch jetzt auf dieses Ding, weil ich bin von Sarah Nemtsov gefragt worden, ein Libretto zu ihrer Ophelia-Oper zu schreiben. Die ist im Mai uraufgeführt worden am Staatstheater Saarbrücken. Eine lange Oper mit vier Ophelias, die von denen drei sterben und eine überlebt. Und diese überlebende Ophelia erzählt eben die Geschichte der Ophelia und die sozusagen, ja, die Zerstückelung, die Zerrüttung, die zahlreichen Tode innerhalb dieser Familie. Und ich erzähle das deswegen, weil als es dann zur Uraufführung kam, waren die Komponistin und ich beide relativ, sagen wir mal, betroffen oder überrascht davon, was sozusagen da alles mit unserer Musik oder mit ihrer Musik und mit meinem Text angestellt wurde. Also da wurde schon sehr viel eingegriffen und das hatte schon teilweise übergriffigen Charakter. Was da also passierte. Schwierig, das zu fassen, aber ich war teilweise schon wirklich konsterniert, ne, dass da eingefügt wurden und wie viele Streichungen, wie viele Kappungen gemacht wurden. Ne. Insofern Also Werktreue ist ein interessanter Begriff, ne? Da müsste man mal sehen, also wie weit darf die gehen und so, ne? Nur das fiel mir jetzt nur dazu ein.
Ja, es ist mit Sicherheit ein, also muss man das nochmal stark differenzieren, ob es jetzt eben darum geht, irgendeine Form von Reinheit zu
Ja.
bewahren oder umgekehrt etwas als Collagematerial zu begreifen. Also ich glaube, dazwischen ist noch viel Raum für das, was man ja vielleicht als Interpretation wirklich im musikalischen Sinne eben auch begreifen kann. Weil
Ja.
eben vielleicht Stimmen unterschiedlich sind, Instrumente unterschiedlich klingen und so weiter. Bis
Ja.
dahin zu dem Thema, deswegen fand ich Echo and the Bunnymen eigentlich auch ein schönes Beispiel, weil mir das vor, ich weiß nicht genau, wie lange, das ist vielleicht 1, 2 Jahre her, mal ähnlich ging, es in eine Phase hatte, wo ich ganz viel Echo and the Bunnymen gehört habe, die ich
Ja.
halt so ja, mit 18
Genau,
irgendwie
genau.
viel
Richtig.
gehört habe. Und auch so was Ähnliches, wie du das vorhin beschrieben hast, das Gefühl, ich verstehe manche Sachen überhaupt erst,
Ja.
um dann wieder schnell zu dem Punkt zu kommen, ja, okay, ich verstehe sie wahrscheinlich nicht erst, sondern vielleicht wieder oder jetzt anders. Aber es ist überhaupt kein Problem. Und dann schlägt es aber schnell um. Was ich nach ein paar Wochen oder sowas ertrage ich es nicht mehr, das nochmal
Ja,
zu
das
hören.
stimmt. Das Gefühl kenne ich auch sehr gut. Bei mir dauert es ein bisschen länger, weil ich wahrscheinlich nicht so viel Musik höre wie du, sondern eben nur zu bestimmten Gelegenheiten, sprich beim Kochen, sprich im Auto, auf längeren Autofahrten und so weiter. Und außerdem, diese alte Musik hier nicht sehr wohl gelitten ist, ne? Aber es ging mir zum Beispiel so mit Orchestral Manoeuvres in the Dark, mit OMD, die habe ich auch ganz lange, fast ein Jahr lang rauf und runter gehört, die alten Platten und mir dann auch die neueren gekauft, die mir dann doch nicht gut gefielen oder nur sehr eingeschränkt. Aber da würde ich auch sagen, OMD, die Architecture and Morality zum Beispiel, das ist eine Platte, die konnte ich damals gar nicht angemessen begreifen. Und heute habe ich das Gefühl, das ist so eine wundervolle Platte. Ja, und die gibt mir so viel, hat mir auch so viel gegeben, was das Schreiben angeht, also so viel Impulse gegeben, das hat mich richtig, richtig, richtig glücklich gemacht.
Ja, im Grunde genommen haben wir jetzt, glaube ich, schon die Fragen, aber ich würde das dort nochmal vielleicht kurz nochmal vertiefen. Du hast eben gesagt, beim Autofahren, beim Kochen. Hörst du auch was, wenn du liest, wenn du schreibst?
Nein. Das tue ich nur dann, wenn ich mich gerade an etwas erinnere, musikalisch, an ein Musikstück, egal welcher Art, und dann dieses Vorlage wird für etwas, was ich jetzt schreiben will. Das kann auch textlich sein, aber es sind meistens sind es eher Strukturen, Songstrukturen oder Liedstrukturen. Und dann geht zum CD-Schrank und sucht die Platte oder hör sie über Spotify oder sucht das über YouTube. Und dann höre ich mir das an und das kann dann auch dazu führen, dass ich andere Songs dann höre oder nochmal andere ähnliche Songstrukturen suche. Das kann dann auch durchaus mal eine Stunde dauern, aber das ist das Einzige. Ansonsten brauche ich zum Schreiben schon nicht, ich würde nicht sagen Stille, aber so eine gewisse geradlinige Ruhe. Ja.
Du hattest eben schon Genesis erwähnt. Vielleicht, ich weiß nicht, wie wichtig die Reihenfolge deiner Playlist ist.
Nicht. Geschickt.
Gut, dann können wir einfach zu Deep in the Motherlode gehen.
Ja, dazu könnte ich vielleicht noch ein paar Sachen.
Ja, bitte.
Ist ein Stück von vom Genesis-Album And Then 1978. Und dieses Album ist das allererste Album, was ich als denkender Mensch gehört habe. Ich vorher schon Musik gehört, aber Gefühl, Musik, die ich mag, die spricht mir so. Das war das erste Mal, dass mir das ging. Und And Then There Were Three von 1978. Der Titel rührt daher, dass Steve Hackett die Band verlassen hatte und sie dann tatsächlich nur noch zu dritt waren: Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford. Und es geht auch darum, dass ich in dieser Zeit zum ersten Mal im und zwar nicht Genesis gesehen habe, das kam erst ein paar Jahre später, aber Steve Hackett immerhin gesehen habe, also praktisch denjenigen, der die Band verlassen hatte. Und dieses Lied Deep in the Motherlode, das ist eins meiner Lieblingsstücke von dieser Platte, von diesem Album. Das war es damals schon und es ist heute immer noch.
Da warst du 13, ne, als die Platte erschienen
13,
ist.
ja. 13,
Ja.
genau.
Okay, ich überlege gerade, was habe ich mit 13 gehört? Also Genesis war es definitiv nicht, aber ich war auch in dem Alter garantiert noch auf keinem Konzert.
Ja.
Erstaunlich.
Damals durfte ich das schon.
Das waren 79, glaube ich. Und da herrschten bei uns in der Familie ziemlich wilde Verhältnisse, so dass ich weil der Nachbar nicht da war.
Okay, Deep in the
Ja.
Motherlode. Mirko, wann brichst du zusammen?
Eindeutig, wenn ich zu viel getrunken habe. Das geht dann sehr, sehr schnell und teilweise auch mit ziemlich, wie ich jetzt weiß, mit ziemlich schmerzlichen Folgen. Ich bin vor kurzem im Treppenhaus gestürzt, weil ich irgendwie 8 Stunden lang mit Freunden getrunken hatte. Ansonsten würde ich sagen, unter zu viel Stress, aber das weiß ich zu vermeiden inzwischen, unter zu großer Hitze, dann kann ich mich noch hoffentlich rechtzeitig zurückziehen. Aber ansonsten, ja, ich würde sagen, vor allen Dingen unter zu viel Stress. Wenn ich mir zu viel zumute und wenn zu viel dazu kommt an Dingen, die ich an Dingen, die ich nicht bewältigen kann oder kontrollieren kann oder wie auch immer.
Das ist, finde es interessant, dass du ja dieses Zusammenbrechen in ja in die Nähe von Kontrolle so als Gegenpol irgendwie rückst.
Ja, das ist auf jeden Fall so.
Also
Also wenn mich das überfordert, sozusagen, ja.
so ein Zusammenbruch und
Ja.
Kontrollverlust.
Ja, nicht, nee, ich würde eher sagen, es verursacht so eine Art Gefühl von Panik.
Ja.
Und der führt dann zu so einem ganz intensiven Stressgefühl. Ja.
Denkst du bei so einer Frage, wann brichst du zusammen an körperliche, an psychische, seelische Prozesse?
Nö, es ist, für mich ist das kann das beides sein oder schlimmstenfalls auch beides gleichzeitig.
Ja.
Also man bricht ja nicht körperlich zusammen, wenn man zu viel getrunken hat. Doch. Doch. Man bricht ja nur körperlich zusammen, wenn man zu viel getrunken hat. Abgesehen davon, dass, also es ist ja so, wenn der Körper es zuließe, dann würde man ja immer weiter trinken, wahrscheinlich. Insofern ist es ja sogar gut. Aber bei Stress ist es ja was ganz anderes. Abgesehen davon, dass natürlich zumindest in unserem Alter, ich bin jetzt 58, dann kommt natürlich auch sowas wie so eine gewisse Herzangst dazu, ne?
Ja.
Oder auch so eine Kurzatmigkeit oder zu hoher Blutdruck. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Stress körperlich allzu spürbar wird. Aber zu Anfangs ist er vor allen Dingen eine, glaube ich, eine Angstreaktion auch, ne? Also letztendlich, dass man eben, glaube ich, die Kontrolle nicht mehr hat über seine eigenen oder ja, dass man irgendetwas verliert, ne? So hat sowieso sehr viel mit Verlust zu tun.
Ja.
Ja.
Ich würde gleich gern zu einem weiteren Titel von deiner Playlist springen, der mich sehr überrascht hat, von Daniel Balawan,
Ja.
ein französischer Chansonnier, Popsänger,
Ja,
oder ich weiß nicht,
genau.
wie
Ja, so
würdest
am
du?
Übergang. Ist so am Übergang,
Ja,
ne?
mit
Also,
einer
ja.
ungewöhnlichen Stimme.
Auf jeden Fall. Ist ein ganz ungewöhnlicher Sänger, der in Frankreich hoch angesehen ist, aus mehreren Gründen. Er ist auch ein Mann gewesen, der kein Blatt vor den Mund genommen hat, der sich politisch eingemischt hat, der auch den direkten Clinch mit der Politik gesucht hat und das auch geäußert hat im Fernsehen. Und der auf tragische Weise 1986 als ganz junger Mann noch mit einem Hubschrauber abgestürzt ist in der nordafrikanischen Wüste. Und seither als Ikone, als tragische Ikone in Frankreich gilt. Gilt als einer der größten Sänger neben Jean-Jacques Goldman der letzten 30, 40 Jahre. Und wie du richtig sagst, er hat eine ganz eigentümlich hohe Stimme, aber ist unglaublich experimentierfreudig, hat sehr viel gemacht mit ganz frühen Elektroniksachen, mit Computern und so weiter. Und er hat, finde ich, eine, was ich sehr liebe, eine sehr melancholische Ader. Und dieses Lied, was ich mir hier ausgesucht habe, Tous les cris, les SOS, ist eins der Lieblingslieder meiner Frau und mir.
Wie bist du, bevor wir das jetzt hören, wie bist du darauf gestoßen überhaupt?
Durch meine Frau.
Okay.
Also sie hat mich, ich hatte den Namen Daniel Balavoine nie vorher gehört und habe dann im Radio in der Provence immer wieder Songs gehört, wo ich jedes Mal zu ihr sagte, was ist das denn Tolles? Und sie sagte, ja, das ist Balavoine. Und so bin ich dann zu ihm gekommen und habe dann angefangen, tatsächlich ihn auch intensiv zu hören und mir auch Alben von ihm zu kaufen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich auch an Musik erinnerst und in deinem Kopf dann Musik spielt. Also ob du Klänge auch sozusagen, ob Klänge Teil deiner Erinnerungen sind.
Auf jeden Fall weiß ich sofort, was du meinst. Und das ist auch dasjenige, was ich vorhin sagte. Wenn ich beim Schreiben plötzlich erinnert werde an bestimmte Strukturen eines Songs oder eines Liedes oder einer Ouvertüre, dann versuche ich das nachzuprüfen, inwiefern sich meine Erinnerung dazu verhält, indem ich dann diese Musik höre. Und das bedeutet ja, und das merke ich auch ganz deutlich, dass in meinem Kopf die ganze Zeit eine Art Musik oder ein Soundtrack abläuft, der durch angetriggert wird, der kann durch alles Mögliche kann der in Gang gesetzt werden. Aber er ist ständig da. Auch ganz natürlich, auf eine ganz natürliche Weise. Hat sehr viel mit Erinnerung zu tun, sehr viel auch mit Kindheit übrigens, weil es durchaus Musiken gibt, zu denen ich heute nicht mehr stehen würde, aber die meine Eltern eben zum Beispiel im Auto gehört haben oder die bei uns im Wohnzimmer lief, wenn Gäste da waren. Georges Moustaki zum Beispiel oder Elton John. Und wo ich dann dachte, als ich zum Beispiel das Biopic über Elton John gesehen habe vor kurzem im Kino, fühlte ich mich so stark erinnert an meine eigene späte Kindheit, frühe Jugend, aufgrund dieser Musik, die damals immer bei uns lief. Und das ist etwas, was mir auch das ist ja nicht weg. Ich habe so eine seltsame Offenheit Musik gegenüber und die, dadurch bleibt die Musik auch, auch wenn ich sie selbst nicht höre, erhalten in meinem Inneren, so kommt es mir vor.
Gibt es auch so dieses Moment, dass du etwas erinnerst, das dann bei der Überprüfung nicht mehr standhält?
Auf jeden Fall. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte vor kurzem so ein Beispiel, wo ich die Musik gehört habe und wo ich dann dachte, nee, das kann ich jetzt echt nicht ertragen.
Ja.
Das geht gar nicht mehr. Oder das geht momentan nicht. Das ist aber auch beim Lesen so, also das ist nichts Neues für mich. Also ich würde das nicht festmachen an Musik, sondern das ist, betrifft Literatur ganz genauso, Kunst auch, Malerei auch.
Ja.
Deswegen muss ich jetzt eigentlich auch kein Beispiel nennen.
Ja,
aber
ja, das stimmt. Also das ist ein
Mich verblüfft es regelrecht, wenn ich Songs der neuen deutschen Welle höre, die uns damals so unglaublich mitgenommen haben, Ideal zum Beispiel, denke ich mir heute, meine Güte, ja, das ist so flach und so holzschnittartig, so, es hat überhaupt keine Tiefe. Ich meine, es war ja ganz neu und es hatte so einen ganz eigenen Sound und so eine Wucht und oder Wucht trifft es nicht, so ein Drive oder was weiß ich. Aber damit kann ich heute überhaupt nichts mehr anfangen. Ja.
Ja. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich habe das ein paar Mal gehabt mit Büchern, mit Musik, mit Filmen, auch ganz.
Mit Filmen auf jeden Fall, ja.
Also ich weiß noch, das waren so zwei Filme. Einmal den Stadtneurotiker von Woody Allen mit unseren Kindern. Ich weiß gar nicht, oder ich glaube, nur mit meinem Sohn zusammen gesehen und waren also nach wenigen Minuten irgendwie völlig peinlich berührt. Was für ein scheiß Film das eigentlich ist. mit einer so einer lüsternen Altmännerperspektive, die dahinter Witzeleien sich versteckt.
Ja.
Oder diese Verfilmung von Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, den wir ganz euphorisch, den haben wir mit unserer Tochter zusammen angeguckt, vorher gesagt, ah, das ist so ein toller Film, wir sind damals völlig beseelt aus dem Kino gegangen und so und dann haben wir geguckt und auch da wieder, ne? Frauenbilder, die mich heute oft sehr, sehr peinlich berühren, wie die dargestellt werden, wie Gewalt gegenüber Frauen dargestellt wird, wie Sexismen explizit dargestellt werden. Das einzig Tröstende dabei kommt mir manchmal vor, ja, vielleicht habe ich was in der Zwischenzeit dazugelernt.
Ja, ich glaube, man spiegelt sich da anhand solcher Filme oder auch Musiken selbst und versucht sich irgendwie zu überprüfen oder ja doch klarzumachen, sich zu fragen, war ich damals auch so? Wie hängt das zusammen, dass ich den Film damals so gerne mochte? Ich denke da zum Beispiel an David Lynch-Filme. Da dachte ich auch, als ich die jetzt wieder gesehen habe, und selbst bei Truffaut habe ich das gedacht, als ich einige Truffaut-Filme wieder gesehen habe, meine Güte, ja, das ist überhaupt nicht mehr so intensiv, wie ich es damals erlebt habe.
Mhm.
Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass man sich dann fragt, wie bin ich damals eigentlich gewesen? Ne? Was hat sich da so verändert? War ich ein Produkt der Zeit?
Ja, also ich finde dann, du hast Say Hello, Wave Goodbye von Soft Cell auf deiner Playlist stehen, wäre vielleicht dafür ein ganz gutes Beispiel. Ich habe früher wie ein Wahnsinniger alles von Soft Cell, von Mark Almond, Mark and the Mambas gesammelt.
Ja,
habe die ganze Sammlung dann irgendwann einer Freundin geschenkt.
Und hast es dann bereut?
Es gab schon ein paar Mal so Punkte, wo ich es ein bisschen bereut habe.
Ja.
Aber jetzt gerade, wo du David Lynch erwähnst, und ich habe gerade jetzt erst vor ein paar Tagen halt auch aufgrund deiner Playlist nochmal ein bisschen Soft Cell gehört und auch Mark and the Mambas, dachte ich so an die erste Staffel von Twin Peaks von David Lynch.
Ja.
Womit ich mich in den letzten Jahren viel beschäftigt habe, vor allen Dingen als dann diese Twin Peaks The Return rauskam.
Mhm.
Und naja, ich finde es nach wie vor irgendwie faszinierend, aber es ist so eine Schicht von, ja, ich will nicht sagen Patina, das trifft es nicht so richtig. Es ist aber so ein bisschen wie was leicht Überzuckertes, was mir nicht mehr schmeckt dabei.
Meinst du jetzt Lynch oder meinst du jetzt Softcell oder beides?
Beides.
Ah ja, okay.
Also ja, ich muss sagen, meine ich jetzt tatsächlich nur diese erste Staffel von Twin Peaks.
Ja. Ja, dieses Say Hello, Wave Goodbye von Soft Cell ist eins meiner absoluten Lieblingslieder. Und woran das liegt, weiß ich gar nicht. Ich denke, es ist reine Gefühligkeit. Es geht so weit, dass das letzte Kapitel aus meinem Roman Der eiskalte Himmel heißt Sag Hallo und winke zum Abschied, glaube ich. Und das ist so, ich liebe auch die ganz langen, die Extended Versions dieses Songs, die es gibt.
Mhm.
Und ich habe das neue Soft Cell Album mir schenken lassen von meinem Sohn und war überrascht, wie gut es ist. Nicht durchgehend, aber es gibt sehr schöne Songs darauf. Hast du es schon gehört?
Nee, das kenne ich leider gar nicht.
Happiness Not Included heißt es. Und da gibt es ganz, ganz, ganz starke Lieder drauf, wo man Mark Almond singen hört, erzählen hört von seiner Begegnung mit Andy Warhol zum Beispiel. Und wo es ist ein sehr politisches Album, extrem kritisch. Und man hört auch Mark Almond in seinem Cockney. Also er ist ja ein richtiger...
Mhm.
Aus der Unterschicht anscheinend. Ne?
Mhm.
Schon wirklich toll. Ein ganz, ganz tolles Album, muss ich sagen. Ja, aber dieser Song, der bedeutet mir echt viel, weil ich ihn schon so lange so liebe und weil sich nie irgendetwas an diesem Gefühl geändert hat. Das ist ein ganz subjektives Ding. Hat sehr viel mit Gefühl zu tun und macht mich extrem traurig jedes Mal, wenn wir das hören. Meine Frau und ich auf langen Autofahrten, sagt sie auch, meine Güte, was für ein trauriges Leben.
Mhm. Worauf verzichtest du, Mirko?
Auf meine Töchter verzichte ich. Muss ich verzichten. Ich verzichte auch auf viel Rauschhaftigkeit. Weil ich glaube, ich bin ein sehr rauschhafter Mensch. Also ich bin extrem drogengefährdet. Und deswegen, das hat sehr viel mit meiner Erkrankung zu tun. Ich bin ja Diabetiker, Typ 1 Diabetiker seit inzwischen fast 25 Jahren. Das heißt, ich lebe praktisch mit dem Verzicht auf vieles, 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 was ich eigentlich gerne ab und zu wenigstens mal zu mir nehmen würde. Und insofern ist da die Rauschhaftigkeit natürlich so eine Art, als würde man darauf bestehen, dass man es doch eigentlich, dass man ein Recht darauf hat. Aber ansonsten fällt mir jetzt nicht so viel ein, worauf ich verzichte, ist ja schon eine Menge. Ja, nö, das sind so die Hauptpunkte.
Mhm. Ich springe in meinen Fragen mal ein bisschen weiter, weil es mir, glaube ich, dazu zu passen scheint. Was verschlingt dich?
Die Frage, ob man das positiv oder negativ deutet, Frage.
Kann man ja vielleicht beides machen. Ne?
Kann man beides, ja. Also was mich verschlingt, ist, ich fühle mich regelrecht verschlungen manchmal von der Buchstabenflut, die mich umgibt. Und die ich ja auch ständig noch ausdehne. Also auch von den Gedichten fühle ich mich verschlungen, die ich geschrieben habe. Es sind ja über 3000 und die sind irgendwie, die liegen in Ordnern und sind zu einem Zehntel publiziert, so ungefähr. Und diese ganzen Bücher, die ich lese, also von Buchstaben, ja, fühle ich mich verschlungen. Aber im Grunde genommen fühle ich mich vor allen Dingen momentan, fühle ich mich verschlungen vom Literaturbetrieb, von diesem ewigen Bohai um den deutschen Buchpreis, solche Diskussionen, fühle ich das. Das empfinde ich als extrem ungut, weil es so um, das scheint mir so um Profit zu gehen und um Erfolg auf eine ganz ungute Art und Weise. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Anstatt sich wirklich intensiv mit Büchern auseinanderzusetzen, egal welcher Couleur oder welchen Alters Autorin oder Autor hat. Es ist so wenig tief. Insofern von der Verflachung fühle ich mich verschlungen, wenn man das so sagen kann.
Auch so, dass so ist das dann so, ich meine, wenn man jetzt wirklich das Bild ein bisschen flacher noch macht, dann die Gefahr zu spüren, wieder ausgespuckt zu werden halt von diesem kommerzialisierten, auf wenige einzelne Titel fokussierten Betrieb.
Ja, das ist natürlich etwas, was ich momentan stark spüre in mir, die Angst, zum alten Eisen geworfen zu werden.
Ja.
Das ist, und dass der Markt verändert sich, ja. Der ist ja, wird ja wesentlich schmaler. Ne? Also die Segmente, die sozusagen übrig sind, oder die Nischen, die freien Plätze, wenn man sich das Feuilleton ansieht, wie viel, oder besser gesagt, wie verdammt wenig jetzt noch besprochen wird. Immer wieder überraschend, was dann doch besprochen wird, natürlich, klar. Ist auch gut so, dass randständige Titel von kleineren Verlagen besprochen werden, ist alles super. Aber mit welcher Beharrlichkeit da Stimmung gemacht wird, zum Beispiel im Feuilleton, das ist schon wirklich erschreckend.
Stimmung in Bezug auf was meinst du?
Stimmung in Bezug auf Verkäuflichkeit oder auf Trends oder auf, wie du gesagt hast, auf einige wenige Buchtitel, damit die sich noch besser verkaufen.
Ja.
Weiß der Henker, es ist schon wirklich, ich fand's so abenteuerlich, dass die nach zwei Verrissen der neue Roman von Katrin Reugler mit aller Kraft durch Andreas Platthaus von der FAZ mit aller Kraft zurückgelenkt wurde in den Bereich der Möglichkeit, dass sie doch noch auf die Longlist kommt. Was ja auch noch passiert ist. Mhm. Ja. Und das fand ich schon wirklich erschreckend. Also da das will mir nicht in den Kopf, dass sowas passieren kann.
Ja.
Es ist so genau so, wie Oscar Wilde es beschreibt. Es ist London, das dekadente London in den 1890er Jahren.
Zum Verschlingen fällt mir übrigens noch ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, von Régent Duchamp, von Verschlungenen verschlungen.
Nein.
Ein Roman, der im Original 1966 erschienen ist. Es gab 2012 eine Übersetzung. Ich weiß gar nicht, ob der Verlag noch viel mehr andere Bücher rausgebracht hat. Traversion.
Nein, kenne ich überhaupt nicht, den Autor.
Also viele Motive aus diesem Roman wurden für diesen Film, den du vielleicht kennst, Leolo verwendet. Leolo war, oh Gott, das muss so in den 80er Jahren gewesen sein, ein sehr bemerkenswerter, geradezu albtraumhafter, bildgewaltiger Film von Claude Lauzon.
Ah ja, okay. Habe ich noch nie von gehört, ehrlich
also
gesagt.
Also Luzon hat, glaube ich, nur 2 Filme gemacht und das war halt auch der letzte Film von Luzon. Jean-Claude Luzon, so heißt er richtig. Mhm. Und ist auch ein stark autobiografisch, aber er hat eben viel von diesem Buch von Régent Duchamp dafür verwendet. Also sprachlich, formal ein sehr verschlingender Roman, der genau das tut, was er sagt. Also und verschlungen.
Das klingt sehr interessant. Das werde ich mir mal aufschreiben. Film und Buch. Meine Frau und ich, wir sehen ja viele französische Filme. Mhm. Allein schon deswegen, weil sie ja in Hamburg, sie lebt ja praktisch im freiwilligen Exil hier. Und ich versuche natürlich immer weiter Französisch zu lernen. Aber das ist ein guter Tipp. Danke dir.
Dann bleiben wir noch bei dem Französischen vielleicht. Jane Birkin ist vor kurzem verstorben.
Richtig.
Und du
leider,
hast
leider.
Ein Lied von ihr, Les Avalanches, auf die Playlist gesetzt.
Die Lawinen, ja.
Ja.
Ja. Ja, ich finde dieses Album von ihr, A la Légère, ich glaube von 98, ist ein ganz berückendes Album, wo man die ganze Jane Birkin in all ihrer Pracht erleben kann, mit ihrer Zerbrechlichkeit und Poesie. Und wie sehr ich sie schon immer mochte, das ist mir eigentlich erst klar geworden, als ich jetzt so viel Jane Birkin im Radio gehört habe und dann wieder die Platten rausgeholt habe.
Ja, ich dachte immer, dass sie in Deutschland nie wirklich rezipiert wurde, außer dem in Anführungszeichen Skandalstück mit
Serge Gainsbourg. So ist es auch.
Ja.
Ja, also sie hat bei weitem in Deutschland nicht den Rang gehabt wie in Frankreich, obwohl sie ja in Frankreich auch nicht unumstritten war. Also weil sie immer ja auch als Britin galt und ihre Art und Weise, sich zu weigern, ein akzentfreies Französisch zu singen und zu sprechen, das wurde ihr krumm genommen. Ja. Und aber für sie war das natürlich die Möglichkeit auch, sich als Individuum zu behaupten. Ja? Mhm. Und Les Avalanches ist meiner Ansicht nach wirklich eines ihrer schönsten Stücke, was ganz gedichtartig ist. Ich wünschte, ich hätte dieses Gedicht geschrieben.
Mirko, was bringt dich zur Sprache?
Eigentlich nur zweierlei, würde ich sagen. Das Betrachten und das Lesen, was sehr verwandt ist. Also ich meine, mit das Lesen meine ich Lektüre. Ich fange an, Gedichte zu schreiben, wenn ich Gedichte lese. Und ich lese inzwischen sehr gezielt, wenn ich mich vorbereite auf einen Roman. Und wenn ich mich in einer Landschaft bewege, wie zum Beispiel der südfranzösischen oder der wendländischen, dann geht mir das Herz auf, das merke ich ganz deutlich. Dann komme ich in einen vollkommen anderen, beschwingteren Zustand und möchte irgendwie teilnehmen an allem. Und ich glaube, das Schreiben ist dann der Versuch, daran teilzunehmen, an dem, was ich sehe oder was ich gelesen habe.
Kannst du das am Beispiel zum Beispiel des Wendlands mal erklären?
Ja, das Wendland gehört für mich zu einer der schönsten Landschaften, die ich überhaupt kenne. Also da.
Ja, kann ich sehr, sehr teilen, das Gefühl.
Das ist so urig, so knorrig, so lieblich. Es ist so weit und trotzdem eng. Also man fühlt sich irgendwie geborgen. Und es ist so überraschend. Es gibt so viele Tiere, so viele verschiedene Grüntöne. dass ich mich im Wendland, immer wenn ich möchte im Wendland nicht wohnen, aber ich würde mich im Wendland liebend gerne mehr aufhalten.
Dieser Fantasie, im Wendland zu wohnen, haben wir uns schon oft irgendwie hingegeben,
Ja.
um schnell dann wieder an den Punkt zu landen oder sich zu erinnern. Ich weiß, ich habe mal vor vielen Jahren Leute da besucht, also Arnold Stadler zum Beispiel, der da lebt in Salarn. Und ausgerechnet auch im November
Ja.
war irgendwie sehr klar, dass das doch irgendwie ein anderes Lebensgefühl ist, wenn man da irgendwas machen will, wie weit man dann unterwegs sein muss,
Ja.
um auch nur die geringfügigsten Besorgungen zu erledigen.
Ja.
Und man sich sehr abgeschnitten halt vorkommt, sehr, sehr einsam. Und diesen Zauber, den du meinst, den ich eher eigentlich so mit dem Frühjahr eben verbinde.
Sicherlich ist es
Ja.
so, Frühjahr und Sommer und auch den Herbst mag ich im Wendland auch noch ganz gern. Ich kenne es auch im Winter eigentlich nicht, glaube ich. Meine Liebe zum Wendland hängt zusammen mit einer Kindheitserinnerung. Ich war dort mal in einem kirchlichen Sommercamp für mehrere Wochen. Und dort im Wendland ist mir sozusagen im Grunde genommen ist mir das Schreiben aufgegangen. Oder besser gesagt, ich habe damals noch nicht geschrieben, aber ich habe zum ersten Mal wie ein Dichter in die Welt gesehen, als ich mich von dem Camp eines Nachmittags allein entfernte, gegen Verbot, und durch die Wälder gelaufen bin. Und das war in der Nähe von Wietzeze. Und das habe ich nie vergessen. Ja. Also ein guter Freund von mir, ein sehr lieber Freund, der hat sich ein Haus dort gekauft in der Nähe. Und der hat sich jetzt noch ein zweites Grundstück gekauft, weil es einfach erschwinglich war und will dort Schafe züchten. Pendelt. Ja, verbringt die Wochenenden in seiner Datsche und arbeitet unter der Woche in Hamburg als Fotograf. Und das ist das, ich neide ihm dieses Glück richtig gehend. Das ist einfach sehr schön, weil er beides haben kann. Er kann auf dem Land leben, es ist erreichbar und in der Stadt. Das ist sehr, sehr schön. Das macht ihn auch glücklich, glaube ich.
Ja, ich liebe die, also ich habe bei, als du das Wendland erwähnt habe ich erwähnt hast, habe ich unmittelbar an die ganzen Ortsnamen und
Ja.
Wegnamen und sowas gedacht. Und dachte also,
Ja.
ne, wenn man zur Sprache kommt, was einen reinbringt in die Sprache, dann sind es nicht nur die krummen Wege, die man da hat, sondern auch die krummen Namen.
Ja, das ist wirklich ganz erstaunlich, diese wendländische Namensgebung. Wunderschön, teilweise wundersam.
Ja, bei Witzeze, also zum Beispiel gleich
Ja.
nebenan liegt Teichlosen oder Krummasel oder Tulstefanz und so.
Richtig,
Ja.
Tolstefanz, ja, kenne ich auch sehr gut.
Aber dieses, ne, was sich zur Sprache bringt, also vielleicht noch mal ein bisschen weiter auf den Schreibprozess gedacht, wie kommst du rein? Wie kommst du da rein in diesen in die Sprache und ins Schreiben.
Ja, das ist natürlich das ist ja fast schon was Zen-artiges, oder es hat auch sehr viel mit einer Meditationstechnik zu tun, die allerdings nur im Inneren abläuft und die man von außen nicht sehen kann. In meinem Fall ist es so, dass ich jeden Schreibtag gezielt und bewusst unfertig beende, damit ich den nächsten Tag mit dem beginnen kann und als Rampe benutzen kann, um sozusagen in den neuen Schreibtag hineinzurauschen. Ich mache das also nicht so, wie Hemingway sagte, dass man irgendwie aufhören soll zu schreiben, wenn man seine bestimmte Anzahl von Worten geschrieben hat, sondern ich versuche immer früher aufzuhören. Und das hat, damit bin ich immer ganz gut gefahren. Mein großer Vorteil ist natürlich mit diesen drei Beinen, dass ich, wenn ich mal partout überhaupt keine Lust habe, einen Roman weiterzuschreiben oder es nicht kann, weil ich nicht so weit bin, dass ich dann auch weiterarbeiten kann an einem Gedicht, das noch liegen bleibt, oder überarbeite eins oder übersetze eins. Das geht dann auch, ja. Insofern, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie eine Schreibblockade gehabt. Ich hatte zwar ungute Phasen, wo ich nicht ganz wusste, was ist das jetzt, was wird das jetzt und so. Aber ich hatte da wirklich das Glück, immer was tun zu können, weitermachen zu können.
Hast du dann umgekehrt die Schwierigkeit oder kennst du die Schwierigkeit, wieder rauszukommen aus diesem Schreibprozess, also ein Ende zu finden?
Ja, das eher, gerade jetzt. Ich bin ja jetzt seit 10 Jahren freiberuflich, also freier Autor und habe keine Unterbrechungen mehr durch Brotjobs oder andere. Es sei denn, ich mache zum Beispiel eine Dozentur oder gebe am Wochenende eine Werkstatt oder ein Seminar. Aber so wie früher, ich habe ja 19 Jahre lang als Fernsehzeitschriften-Redaktionsangestellter gearbeitet und das immer so 3, später dann 2 Tage in der Woche. Das hatte so eine Art Erholung auch immer. Ich konnte aufhören zu schreiben. Ich habe mich dann abends auf keinen Fall mehr hingesetzt und weitergeschrieben oder irgendwas, sondern ich habe diese Zeiten immer genossen, abzuschalten, Musik zu hören, zu kochen, spazieren zu gehen. Das hat mir gut getan. Heute ist es so, dass ich im Grunde genommen ja jeden Tag, es sei denn, wir sind hier mit der Familie unterwegs, am Schreibtisch sitzen kann. Und das 10, 15 Stunden. Ja, manchmal ist es auch so, wenn es eng wird, wenn die Deadline kommt, bei einer Übersetzung oder so, dann sitze ich auch 10 bis 12 Stunden am Schreibtisch und klotze daran. Dann wird es schwierig. Das merke ich dann aber sehr schnell durch Schulter- und Arm- und Rückenschmerzen.
Ja. Ich überlege, vielleicht hast du selber eine Idee, welcher Song jetzt von deiner Playlist als nächstes passen würde. Ich denke gerade an Sun Kill Moon, aber.
Ja, das ist wunderbar. Das ist, find ich genau den richtigen jetzt. Wenn ich da
Okay.
jetzt auf die Liste geguckt hätte, hätte ich auch gesagt, Birds of Flims.
Okay. Worum geht es denn in Birds of Flames, beziehungsweise warum hast du den Song ausgewählt?
Mark Kozelek ist einer meiner Lieblingssänger. Ich habe zwar ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu Monsieur inzwischen, weil er ja doch, er ist ein ziemlicher Protz und er ist auch irgendwie latent aggressiv. Aber ich höre Sun Kill Moon und die Red House Painters, also die erste Band von Mark Kozelek, und ihn auch solo höre ich schon sehr, sehr lange. Also bestimmt seit 30 Jahren. Und ich habe Mark Kozelek mit Sun Kill Moon und auch alleine schon 3, 4 Mal gesehen im Konzert und war jedes Mal schwer begeistert. Das letzte Mal allerdings auch ziemlich angepisst von seinem Machotum. Er ist ja dick und wanstig geworden. Ich mag es allerdings, wie souverän er ist und wie feinsinnig seine Lieder sind. Er kann sehr laut sein und er kann sehr gemein sein, aber er kann auch sehr fein sein und hat eine ganz eigene Art und Weise des Sprechgesangs entwickelt, die ich sehr liebe. Und dieses Lied Birds of Flims ist so seltsam auch, weil es ja einen Ort beschreibt, in dem er als Schauspieler gearbeitet hat. Er ist ja auch Nebendarsteller, schauspielerischer Nebendarsteller und verdient damit auch, glaube ich, große Teile seines Lebensunterhalts. Und zwar in Flims gedreht. Ich weiß gar nicht, ob es in Liechtenstein ist oder in der Schweiz. Ich glaube in der Schweiz, an der Grenze zu Liechtenstein auf jeden Fall. Und da beschreibt er eben die Landschaft in Flims im Gegensatz zu den Dreharbeiten, die er dort erlebt. Und er hört immer wieder diese Vögel, die er nicht kennt, vom Namen her. Ich denke, es sind Dohlen, aber dieses Lied ist für mich so ein zentrales Lied in Mark Kozeleks Liedschaffen der letzten 10, 20 Jahre.
Ja, ich habe erst an einen Tippfehler gedacht, bis ich mir dachte, ja, Flims, okay, das ist irgendwie bei Liechtenstein in der Ecke.
Ja, ja.
Mirko, was findest du schön?
Sehr, sehr vieles. Meine Frau als allererstes. Und ich würde immer sagen, schön ist das, was mir den Eindruck gibt einer Verbindung zu ihm, was mich auf der Welt sein lässt und mich fühlbar auf der Welt sein lässt, anwesend macht. Das kann sehr, 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 sehr vieles sein. Das Rauschen der Baumkronen zum Beispiel, das Gesang der Gesang der Vögel, aber auch, ich habe zum Beispiel vor kurzem zum ersten Mal mir länger angesehen, Ameisen, die aufeinander zulaufen und dann sich immer, und zwar ausnahmslos immer, kurz begrüßen und dann aneinander vorbeilaufen und ihre Tätigkeit weiterverfolgen. Und ich fragte mich, warum machen die das? Was ist das? Warum berühren sie sich immer kurz am Kopf? Und ich fand das sehr, sehr schön. Einfach so eine Art Sprache, die man nicht versteht, die bestimmt die Biologen bestens erklären können, aber darum geht es hier nicht. Ja, ich liebe Hunde. Fast jeden Hund finde ich schön. Es sei denn, es ist ein kleiner Kläffer. Ich finde es wunderschön, die Zeichnungen, die unsere Kinder hier machen und die einfach die Liebe zu den Dingen wiedergeben, die sie entwickeln. Das ist solche Dinge sind es. Ja. Mhm. Ich mag das auch gar nicht theoretisieren. Ich könnte das jetzt, ich habe mich die letzten Wochen intensiv mit William Somerset Maugham befasst und lese ihn. Ich lese jetzt The Human Bondage, des Menschen Hörigkeit. Und ich könnte nicht theoretisch nicht sagen, warum ich Maugham jetzt so gerne mag. Aber es erfüllt mich mit einer, weiß ich nicht, Zufriedenheit, mit einer Glückseligkeit, die einfach nur schön ist.
Was ich schön finde, ist, dass du eine Vielzahl von Dingen schön finden kannst. Also, die Versuchung, auf diese Frage mit einer Definition zu antworten, ist bei vielen Menschen sehr groß.
Ja.
Wo ich eigentlich immer denke, das Gegenteil müsste eigentlich der Fall sein, weil die Definition Dinge versucht, oft groß zu machen, sie außerhalb ihrer Kontexte zu stellen, wo sie doch eigentlich nur innerhalb dieser Kontexte überhaupt einen Sinn ergeben. Also die Ameisen, die sich berühren, die in Wahrheit tauschen sie Informationen aus. Oder was ist das in Wahrheit? Ne? Also das ist das, was sie machen. Aber das hindert uns nicht daran, das schön zu finden.
Ja, und auch anrührend. Ich finde es auch anrührend, weil sicherlich tauschen sie wahrscheinlich so eine Art Geruchsinformation aus oder irgendwie werden sie das schon machen. Aber es ist trotzdem eine Berührung.
Ja.
Die stehen einfach miteinander in Verbindung. Und das ist wie so ein Handschlag. Aber er wirkt irgendwie merkwürdig innig. Ja, das ist, wenn man sie genauer betrachtet, innerhalb ihres Staates gibt es keinerlei Aggressionen. Zumindest sieht man sie nicht. Die gibt es bestimmt, aber sie findet zumindest nicht dort statt, wo man sie sehen kann. Das empfinde ich als schön. Das ist so eine Art Miteinander. Obwohl ich bin jetzt kein Befürworter eines Ameisen-Miteinanders. Nicht, dass ich jetzt hier falsch verstanden werde.
Ja, was auch immer das wäre, aber vielleicht passt The Moonlight Butterfly von The Sea and
Sky
ganz gut.
Ja, das stimmt. Ein Lied einer anderen Band, die ich sehr mag, sehr lange schon höre. The Sea and Cake aus, ich glaube, Chicago. Das sind Herren inzwischen auch in unserem Alter, wenn nicht sogar schon etwas älter. Einige kommen aus dem Jazz, einige aus der Elektronik, sind Bastler und Soundfreaks, die es aber geschafft haben, mit jedem einzelnen Album, das sie gemacht haben, in den letzten, wow, ich glaube, die hießen mal Shrimp Boat, das war, glaube ich, das allererste Album, was sie zusammen gemacht haben. Das ist bestimmt auch schon über 30 Jahre her. Jedes einzelne Album ist ein ganz zauberhaftes Meisterwerk von Klanglichkeit und Geschichten erzählen und von kleinen Räumen, die sich ausdehnen und dann wieder klein werden, Melodiebögen und ja, so Überraschungen. Und dieser Track, The Moonlight Butterfly, der diesem kleinen Album den Namen gibt, der ist aus der Feder von Sam Prekop, einer der beiden Brains von The Sea and Cake.
Der auch singt, ja.
Mhm. Der auch singt, ja. The Sea and Cake ist eine Band, die ich im Grunde genommen, ohne die ich nicht leben mag. Ist so eine, ja, ist eine von den Bands. So wie das früher mit New Order war. Und dann hörte das auf, aber bei Sea and Cake hat es nicht aufgehört. Das ist auch eine, ne? Weil die mich immer wieder überraschen und das ist ganz liebevoll, was die machen. Und ich finde das so faszinierend, dieses klein, 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 klein und dann wieder ist es so weit und hat so eine wunderschöne Melodie.
Was mir zu The Sea and Cake noch einfällt, ich weiß nicht, aber bestimmt kennst du The No Twist?
Ja, leider viel zu wenig.
Ja.
Würdest du die miteinander vergleichen?
Ich finde, auf ihre Art und Weise kann man die, glaube ich, ganz gut miteinander vergleichen. Also die kommen ja eigentlich auch aus so einem fast grunge-artigen Rockmusik und haben dann, finde ich, mit jeder Platte haben sie sich wieder in eine völlig neue Richtung entwickelt, neue Sachen mit eingebaut, viel elektronische Sachen. Das Einzige, was, finde ich, so Kontinuität hat, ist, dass die Songstrukturen doch immer wieder ähnlich sind, mit so einer herrlichen Melancholie und so. Ich finde es, ich weiß nicht, wenn du noch Kapazitäten hast, stell mal den Vergleich an.
Ja, super, danke dir. Ich habe nur eine Platte und die habe ich auch nur ein paar Mal gehört und die hat mich irgendwie nicht so gepackt, aber vielleicht war es einfach die falsche in dem Moment, ne?
Ja, ich glaube, man kann sie gut so rückwärts entdecken. Also wenn man mit Sachen anfängt und sich dann sozusagen zu den frühen Sachen vortastet.
Ja.
Was ist still? Was ist laut?
Naja, also wenn man also einfällt, sage ich jetzt mal, wenn ich nachts in der Provence, in dem kleinen Dorf, in dem wir da im Sommer wohnen, auf der Straße stehe und die Lichter sind ausgegangen und man sieht nur das Sternenlicht und man hört gar nichts. Vielleicht mit Glück ein Uhu oder ein Gecko flitzt über eine Mauer, dann weiß ich, was still ist. Und ich weiß, was laut ist, wenn ich hier in Hamburg an der Hohen Luftbrücke stehe. Und was ich übrigens erlebt habe in den letzten Jahren, das war ein Konzert mit Mogwai. Das war sowas von laut. Ich hatte so eine Umhängetasche um und die vibrierte. Und zwar so richtig. Die vibrierte so, als wäre da ein Tier drin. Und es ging nicht anders als mit Oropax. Das konnte man überhaupt nicht aushalten.
Mhm.
Es gibt allerdings auch eine innere Lautstärke, ne? Also so einen inneren Lärm. Und der entsteht bei mir eben, wie vorhin schon gesagt, durch Stress. Und da muss ich auch schleunigst sehen, dass ich mich irgendwie irgendwohin verkrümle oder spazieren gehe. Ne? Dann geht das wieder.
Mhm. Mhm. Ich habe diesen Unterschied zum ersten Mal eigentlich bewusst reflektiert, als ich vor war das 1989, aufs Land gezogen bin.
Ja.
Und nicht schlafen konnte wegen der, ja, wie es mir vorkam, Lautstärke. Und Lautstärke, Lautstärke von einzelnen Geräuschen, ob das jetzt irgendwelche Enten auf dem Teich nebenan waren,
ja.
das Mühlenrad, was sich ganz idyllisch drehte. Also identifizierbare, zurückverfolgbare Geräusche sozusagen, die aus dem, ne, die im Klangbrei der Stadt eben untergehen. Diese Art von Differenzierung, die hat damals irgendwie so, es war für mich sozusagen lautlich eine Sensation.
Ja, das glaube ich, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder ich kann es nachvollziehen, weil ich diese Stille eben aus der Provence auch kenne.
Ja.
Das ist so eine. Ja, und sie ist teilweise auch, wenn man sie nicht. Man hört sich dann ja wahrscheinlich selbst. Ich glaube, John Cage hat das auch mal gesagt, dass man sich immer auch selbst hört. Daran muss man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen oder das eigene Gehör muss sich daran gewöhnen. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich Tinnitus, ich hatte nur ein einziges Mal in meinem Leben einen Tinnitus, bezeichnenderweise in der Zeit meiner allerersten Scheidung. Der Stress war immens, aber dass der nicht wiedergekehrt ist, weggegangen ist und nicht wiedergekommen ist.
Ich überlege gerade, was noch auf deiner Playlist steht, was so laut und leise oder laut und still irgendwie am ehesten jetzt passen würde. Meine Vermutung wäre The Blue Nile, aber.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist das hast du sehr gut, wie ich das von dir kenne, sofort damit verbunden. Das ist richtig. Lass uns das mal machen. The Blue Nile ist eine Band, die ich erst vor 5 Jahren entdeckt habe. Ich glaube, es war reiner Zufall. Ich habe das irgendwo gelesen, dass die nur 4 Platten gemacht haben in sehr vielen Jahren, in über 30 Jahren, glaube ich. Und die habe ich mir dann angehört und war vollkommen weg. Also so, es hat mich selten eine Band in den letzten Jahren so begeistert. Das liegt natürlich vor allen Dingen an dem Gesang. Jetzt habe ich dann seinen Namen vergessen.
Paul Buchanan.
Ja, Paul Buchanan, genau. Und an dieser vollkommen ungeschönten Melancholie und Euphorie, die er ausdrückt. Ich muss ganz sagen, ich finde ihn vergleichbar mit Mark Hollis, also mit Talk Talk. Ich finde, ja. The Blue Nile und Talk Talk spielen auf jeden Fall in einer Liga und die beiden Sänger haben sehr viel miteinander gemein. Nur, dass Paul Buchanan nicht immer leiser und stiller und langsamer geworden ist. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass sie nur 4 Platten gemacht haben und es sie ja immer noch gibt und man damit rechnen muss, dass sie 2035 nochmal eine Platte machen, dann hoffentlich tun sie das, dann ist das ja auch schon eine Form von Schweigsamkeit.
Mhm.
Und dieses From Rags to Riches ist eins meiner Lieblingslieder von The Blue Nile.
Wovor hast du Angst?
Ja, sehr gute Frage. Ich habe vor allen Dingen Angst davor, dass meiner Frau was passiert oder dass unseren Kindern irgendetwas zustößt. Wir hatten viele kritische Situationen in der Corona-Zeit und auch jetzt in der Schule. Man merkt so, der Aggressionspegel in der Schule wächst beständig. Und dass deswegen es meiner Frau schlecht geht. Angst vor meinem eigenen Niedergang. Körperlich habe ich eigentlich nicht. Angst vielleicht vor Alzheimer. Angst vor dem Vergessenwerden. Vor dem auf den Schrotthaufen der Geschichte geworfen werden. Angst vor Krieg hatte ich ganz stark letztes Jahr. Aber das war sicherlich Hysterie. Obwohl es ja einige Tage gab, wo man wirklich nicht wusste, was passiert. Und ja, so ungefähr.
Interessante, auch finde ich gut nachvollziehbare Reihenfolge, in der du das erzählst.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man so eine Frage irgendwie auch konkret beantworten kann. Ich doch wahrscheinlich schon, Leute, die Angst haben, gerade Angst haben, könnten sie vielleicht eben auch viel stärker konkretisieren, ne? Als wenn man jetzt so
Ja, ich meine, das könnte ich auch. Ich könnte auch
herumstochert.
sagen, ich habe konkret Angst vor Spinnen. Aber das bringt ja nichts. Also das ist ja nun, das ist auch eigentlich keine Angst, sondern es ist so eine richtige Phobie. Und sie ist auch mir immer unerklärlich geblieben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und auch das hat wirklich absurde Züge an sich. Also ich kann noch nicht mal eine Spinnenabbildung anfassen. Aber das ist nicht das, was ich meinte vorhin. Also das ist schon das Gefühl, ne, was ich äußern wollte.
Ja, absolut, absolut. Also ja, ich glaube, meine größte Angst zum Beispiel wäre eine, oder was nicht wäre, sondern ist es tatsächlich, dass ich die Vorstellung eines Tages nicht mehr mitzukriegen, was meine Kinder so machen, wie es denen geht.
Ja, tja, das ist dasjenige, was mir passiert ist. Zumindest zwei von dreien.
Ja.
Das ist, man gewöhnt sich selbst daran. Ich bilde mir ein, dass es ihnen besser geht dadurch. Und das ist dasjenige, was mich tröstet. Das ist natürlich bitter, aber so ist es. Ja. Ich bin einfach abgeschnitten worden davon und damit muss man ja dann irgendwie klarkommen. Ne? Alles versucht, den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber das hat alles nichts gefruchtet. So ist es nun mal. Sie werden ihre Gründe haben und ich muss damit leben, genauso wie Sie damit leben müssen. So ist es. Aber wenn man das natürlich nicht hat, so wie du, dann ist das natürlich eine große Angst, das ist klar. Das ist ein großer Schmerz, ja.
Sarah von Fleetwood Mac,
Ja.
eigentlich, wenn ich das richtig weiß, von Stevie Nicks geschrieben. Und sie hat 1979 mal gesagt, wenn sie jemals eine kleine Tochter hat, dann will sie die Sarah nennen. Es gibt verschiedene, ja, Legenden dafür, warum das so ist. Aber vielleicht passt das gerade ganz gut zu diesen Ängsten.
Ja,
Aber du
Sarah,
verbindest vielleicht mit Sarah noch ganz andere Sachen.
ja, ich verbinde mit Sarah einen meiner Romane, nämlich Nie mehr Nacht von 2013. Dort gibt es ein Zwillingsgeschwisterpaar, Markus und Ira Lee heißen sie. Und Ira nimmt sich das Leben mit Autoabgasen und hört dabei Sarah von Fleetwood Mac. Und es ist für mich eines der melancholischsten Lieder, die ich kenne. Und auch, ich würde es, ja, ich höre es sehr selten, weil es mich immer so sehr traurig macht. Aber ich mag halt auch Stevie Nicks Stimme in diesem Lied ganz besonders. Da scheint sie sozusagen für mich ganz nah bei sich selbst zu sein. Ja.
Zum Abschluss nochmal ja, eine ähnliche Frage, der ich aber noch eine andere Frage vorschalte, nämlich, das ist eigentlich eine doppelte Frage, was ist deine Zeit und was ist deine Sorge?
Was ist meine Zeit? Du meinst, wie viel Zeit ich habe?
Ja, ich.
Oder meinst du, was ist meine Zeit? In welcher Zeit würde ich gerne leben?
Ja, das ist wahrscheinlich schon, sind deine Versuche jetzt, den Sinn
Ja,
meiner Frage zu
ja,
verstehen,
ja.
schon Teil der Antwort natürlich, ne? Und du hast im Grunde genommen hast du ja schon die ganze Zeit immer wieder darauf geantwortet, ne? Du hast gesagt, in Bezug auf deine Ängste zum Beispiel, dieses vergessen zu werden oder so.
Ja,
Das ist ja auch
ja.
so, wenn ich von meiner Zeit spreche, dann ne, wie viel Zeit habe ich jetzt heute zur Verfügung, um mit dir zu sprechen?
Ja, genau.
wie viel Zeit ist mir gegeben, um mit den Menschen, die ich liebe, irgendwie zusammen sein zu können und so weiter. Oder wie?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Also bei mir ist es so, vor 1922 wär ich schon gestorben, weil ich ja als Typ-1-Diabetiker keine Chance gehabt hätte zu überleben. Und ich wäre mit 34 Jahren gestorben. Das ist etwas, was 1999 sehr viel mit mir gemacht hat. Also es ist praktisch eine Art zweites Leben, das ich führe. Oder eine Fortsetzung, die mir aufgrund der modernen Medizin gestattet ist. Das hat viel für mich verändert, was mein Lebensverständnis angeht. Lebendigkeitsverständnis. Zum anderen, was ich mir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht meine Zeit ist, in der ich lebe. Also nicht die mir eigentlich entspricht, sondern dass ich eigentlich im 19. Jahrhundert leben müsste. Allerdings wäre ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr im Leben, nicht mit 58. Aber was die Landschaft angeht, was die Stille angeht, was das Denken angeht, was das Dichten angeht, die Wichtigkeit des Dichtens, die Akzeptanz des Dichtens, das wäre meine Zeit gewesen. Und insofern lebe ich in einer Art zeitlichem Exil, würde ich sagen, auf mehrere Arten.
Ja, das ist schön. Das ist wirklich sehr schön. Dann hören wir zum Schluss noch einen letzten Song von deiner Playlist, der... Als ich die Playlist gesehen habe, war mir eigentlich sehr schnell klar, den müssen wir eigentlich am Ende bringen. Von Sinead O'Connor. Thank you for hearing me.
Ja. Yeah.
Die zweite Frau, die dieses Jahr gestorben ist, von dieser Playlist.
Ja, die sind innerhalb von Jane Birkin und Sinead O'Connor zwei ganz wichtige Sängerinnen für mich. Sind innerhalb von, ich glaube, nicht mal 3 Wochen gestorben im Juli. Und Sinead, ich meine, ich war unheimlich fast verliebt in Sinead O'Connor, so wie, glaube ich, viele, allein aus meinem Freundeskreis schon, waren es mindestens 5 damals, als man sie zum ersten Mal sah mit ihrem schwarzen Rollkragenpullover und ihrem kahlgeschorenen Schädel und an ihrer Brust hatte sie ein Badge, da drauf stand, Stop staring at my tits. Und wie sie sprach, damals wusste man noch nicht, welche Züge das annimmt und welche Probleme sie dadurch für sich und ihre Psyche bekommen würde. Ja. Aber das änderte alles gar nichts daran, dass sie ist meiner Ansicht nach eine bleibende Sängerin und viele ihrer Lieder gar nicht mal so sehr Nothing Compares to You, sondern eben andere, die sind für mich so wichtig geblieben, dass sie einfach zu meiner Herzensmusik gehört.
Das ist ja eigentlich eine Danksagung, ne, die sie da macht.
Aber mit einem sehr, sehr bitteren Ende.
Ja.
Das ist richtig.
Ja. Ja, wofür, sie bedankt sich dafür, ne? Thank you for breaking my heart.
Am Ende ja, sie sagt, sie zählt ja alles auf, was man zu Liebe und zu Innigkeit und so weiter. Ich weiß auch nicht, an wen sie sich damit richtet. Es kann auch gut die Mutter sein oder der Vater. Es kann aber auch eine Liebesbeziehung sein, die sie zeitlich durchspielt. Thank you for loving me, thank you for, was weiß ich, hearing me. Danke, dass du mir zugehört hast, danke, dass du mir in den Arm genommen hast, dass du mich nicht verlassen hast. Und dann am Ende dieses so seltsame Thank you for breaking my heart. Aber wie sie es singt, ist für mich das Überzeugende. Und das, ich liebe diesen Song auch aufgrund seiner schlichten Struktur.
Okay, hören wir das zum Abschluss. Vielen Dank, Mirko.
Danke, danke, Guido, für das wundervolle Gespräch.
Thank you for hearing me.
My name is Blurryface and I care what you think. Dieser Podcast ist ein Litradio-Original und erscheint bei Spotify. Redaktion und Produktion Guido Graf.